Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Herzlich willkommen in der Lila Stunde bei Radio Free FM auf 102,6, heute mit Roswitha. Und ich möchte euch heute etwas über der Manhur erzählen und auch über meine eigenen Eindrücke von meiner Reise dorthin. Ja, und das ist das, wo wir uns jetzt die nächste Stunde einfach mal damit beschäftigen. Viel Spaß dabei. Bis Februar 2012 hatte ich selbst auch keine Ahnung, was oder wer ist der Manhur, bis eine Freundin mich gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, mit nach der Manhur zu kommen. Sie haben noch in der Gruppe einen Platz frei. Ja, und dann habe ich mich mal auf der Homepage von der Manhur umgeschaut und bin doch da auf diesen Rundgang von den Tempeln der Menschheit gestoßen. Und das hat mich schon sehr fasziniert, weil wenn man sich das mal anschaut, da geht einem echt das Herz auf, weil das einfach so eine Schönheit ist, wo man da sieht. Also das sind Bilder eben gemalt, das sind Skulpturen und Mosaik, und also es ist wirklich, es haut einen schier um, wenn man das sieht. Also da war ich dann schon sehr gespannt und habe mich auch schon ganz arg drauf gefreut auf diese Reise. Und am Fuß der italienischen Alpen im Norden von Piedmont zwischen Turin und Aosta liegt der Manhur. Das Territorium dehnt sich auf mehr als 500 Hektar aus und sie bestehen aus Wald, Anbau und Wohngebieten sowie Hunderten von Privatwohnungen. Und des Weiteren aus Kunstwerkstätten, Handwerksbetrieben, Unternehmen und Bauernhöfen. Der Manhur ist eine selbstversorgende Föderation spiritueller, mehrsprachiger Gemeinschaften. Also gesprochen wird dort Italienisch und auch Englisch. Also wenigstens eine dieser zwei Sprachen sollte man dann doch beherrschen, sonst lernt man es halt. Ja, und diese Gemeinschaften, das sind circa 600 Personen, die dort leben, und die leben in verschiedenen Gemeinschaften, und diese Gemeinschaften, die sind immer so ungefähr 20 Personen, wo die da so eben in dieser Gemeinschaft dann leben. Der Manhur hat auch eine eigene Verfassung, ein komplementäres Zahlungsmittel, den Credito, sowie Schulen und wissenschaftlich-technologische Einrichtungen. Auch haben sie in Sachen Kultur, Kunst und Musik ihren eigenen Stil, wie wir ja auch gerade gehört haben. Es ist ein gemeinschaftliches Leben in der Manhur, und das fördert die Schaffung eines sozialen Modells, das auf Solidarität, dem Respekt den anderen und der Umwelt gegenüber und dem Teil ethischer und spiritueller Werte beruht. Im Jahr 2005 wurde der Manhur vom Weltsiedlungsgipfel der UN als Modell für nachhaltige Ökogesellschaft anerkannt. Und der Löwenzahn, Tarasacco auf Italienisch, also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, sonst mögen die Italiener mir das verzeihen, ist die offizielle damanhurianische Blume. Und warum? Sie ist gelb wie die Flagge von der Manhur. Sie hat viele kleine Blüten, wie eine Gemeinschaft, die viele Leute hat. Löwenzahn blühen in Gruppen von 6 bis 8 Blumen. Und die Größe entspricht eben kleinerer Kerngruppierungen von Gemeinschaften in der Manhur. Außerdem ist Löwenzahn sogar essbar. Der April ist der Löwenzahnmonat, weil er da besonders viel blüht. Ja, April und Mai. Deshalb gibt es auch ein Löwenzahnritual. Um das Ritual durchzuführen, suchen sich 8 Menschen einen blühenden Löwenzahn mit mindestens 8 Blumen. Dann legt jeder eine Minute lang den Finger auf die Blume. So verbinden sie sich über die Wurzeln des Löwenzahns und verknüpfen und verstärken die Verbindung mit der Natur und können so auch lernen, mit den Pflanzen und Bäumen zu kommunizieren. Im Herbst verteilt der Löwenzahn seine Samen über hin. Ja, so wie es die Damanhurianer tun. Oder wenn man mal dort gewesen ist, kann man das verstehen. Und jetzt geht es auch gleich weiter damit, wie Damanhur entstanden ist. In der Provinz von Turin ist Oberto Airaudi 1950 in Balanchero geboren, und schon als Kind hatte er besondere Fähigkeiten. So nimmt er zum Beispiel seinen Gefährten die Schmerzen ab. Und wenn sich diese verletzt haben, und er experimentiert unaufhörlich mit dem Zusammenspiel von übernatürlichen Gesetzen und denen der Natur. Bereits 1967 veröffentlichte er sein erstes Buch, Gedichte meiner 16 Jahre, dem 1968 Chroniken meines Freitods folgt. 2 Jahre vor seiner offiziellen Volljährigkeit stellt er 1969 einen Antrag bei Gericht auf Volljährigkeit. Dem wird stattgegeben. Noch im gleichen Jahr heiratet er. Ja, er ist schon sehr außergewöhnlich. Mit 25 Jahren gründet er mit Freunden das Zentrum Horus in Turin. Zu dieser Zeit ist er schon ein bekannter Pranotherapeut, Parapsychologe und Medium, studiert Hypnose und reist von Tagung zu Tagung, gemeinsam mit den späteren Mitgründern von Damanhur. Seine Mission war es, eine spirituelle Gesellschaft zu gründen, die auf Forschung und Tun basiert, in der Männer und Frauen ein neues Gleichgewicht unter Menschen, göttlichen Kräften und denen der Natur experimentieren können. Für ihn war es ganz klar, dass er aus diesem Grund seine außergewöhnlichen Kräfte und sein persönliches Charisma erhalten hat. Und wenn man den Falco oder den Umberto einmal kennengelernt hat, dann weiß man einfach, dass das stimmt. Parallel zu dem Zentrum Horus entstand 1977 die Idee der Gemeinschaft von Damanhur. Und es wurde der Kauf vom Gelände im oberen Cavanese organisiert. Und im Dezember 1979 wurde dann die erste Gemeinschaft eingeweiht. So ruft er 1983 die Initiative ins Leben, die er Spiel des Lebens nennt. Hierbei geht es um die innere Erneuerung der Menschen, die es in diesem Rahmen ermöglicht, dass die Damanhurianer einen Tiernamen annehmen können. In diesem Zusammenhang erhält Umberto Airaudi den Namen Falco Tarasacco. Übersetzt könnte man sagen Falke Löwenzahn. Hört sich schon nicht mehr so interessant an, finde ich. Aber 1992 leben schon einige hundert Menschen in Damanhur, als die Staatsanwaltschaft von Ivrea das große Geheimnis der unterirdischen Tempel entdeckt. Soweit mir bekannt ist, hat sich auch die katholische Kirche eingemischt und hat von der Regierung gefordert, dass die Tempel zerstört werden sollen. Also die haben da wohl irgendwas gefaselt von wegen Gotteslästerung und weiß der Herr was alles, aber die Tempel waren dann einfach schon so bekannt, dass das eben dann nicht mehr Gott sei Dank stattgefunden hat, weil es sind wirklich Kunstwerke. Und nach 4 Jahren intensiven Ringens mit Politik und Gesetz erfolgt 1996 der Abschluss. Die Anerkennung der Tempel der Menschheit. Die Tempel der Menschheit wurden international bekannt und ziehen bis zum heutigen Tag Menschen aus aller Welt an. Damanhur, diese Ökogesellschaft, die imstande ist, metaphysische Bestrebungen mit politischen Aktivitäten zu verbinden, auch solidarisches Verhalten in Dienstleistungsbetrieben mit solchen, die auf Gewinn ausgerichtet sind, zu vereinen, sowie besonderen Erziehungsmethoden und einem sehr fortschrittlichen Gesundheitsbereich sowie 1000 andere Sachen. Die Figur Falco ist immer der Hintergrund von all dem gewesen. Er hat jedoch immer vermieden, Damanhur direkt durch seine Person zu fördern. Weil er immer mehr Zeit mit seinen Forschungen verbracht hat, gab es seit 1988 gemeinsame Treffen am Donnerstagabend. So gab es immer einen intensiven Dialog mit den Damanhurianern bis kurz vor seinem Tod. Das war auch so, dass er nie selbstständig irgendwas beschlossen hat, sondern es ist immer in der Gemeinschaft beschlossen worden. So war das auch, wo die Jugendlichen an ihn herangetreten sind und gesagt haben, sie wollen eine eigene Gemeinschaft bilden. Da hat man das einfach in der Gemeinschaft beschlossen, so wie eben alles in Damanhur. Wäre schön, wenn das auf der restlichen Welt auch so wäre. Also ja, mich hat Falco einfach total beeindruckt, weil er hat sich eben auch die Zeit genommen für seine Gäste. Die hat er eben auch begrüßt in Damanhur. Bei uns war es dann, glaube ich, der Freitag gewesen, wo er da eben gekommen ist in dieses Zentrum da, in dieses Willkommenszentrum. Da erzähle ich gleich noch was. Und da auf diesem Platz, man könnte auch sagen Marktplatz oder so, da hat er dann eben die Gäste von Damanhur begrüßt, also. Und man konnte ihm dann auch Fragen stellen. Und ich habe ihm auch zwei Fragen gestellt. Und ja, für mich war es einfach ein total schönes Gefühl, weil ich also wirklich das Gefühl gehabt habe, er redet jetzt einfach mit mir, und alle anderen ringsherum, die waren weg in dem Moment. Ja, war sehr schön. Und ich habe ihn dann eben auch gefragt, woher er denn sein ganzes Wissen hat, ob er den Zugriff auf seine Akasha-Chronik hat. Und naja, er hat mir nicht drauf geantwortet, er hat mich da nur angelächelt. Und ich bin sicher, dass er mit dem großen Wissensbehälter des Universums in Kontakt war. Und ja, war, weil er jetzt verstorben ist leider, um von dort die Information zu ziehen, um neue Wissenschaften und spirituelle Paradigmen ins Leben zu rufen. Unter anderem die spirituelle Physik, den Weg der Questi, seine Vision des spirituellen Ökosystems, des Rituals und der Einweihung, die in der Schule der Medien von Daman Hur, dem Herzstück der von Falco geschaffenen Welt, gesammelt wird. Er hat nicht nur geredet, sondern gehandelt. Ja, er war ein Mann der Tat, fürwahr, und hat eine neue Welt verwirklicht. Nach einem erfüllten, intensiven und glücklichen Leben findet er im März 2013 heraus, dass er schwer krank ist. Falco weiß, dass wenn eine Seele beschlossen hat zu gehen, es keine Heilung gibt. Heute ist der Tag der Erneuerung, waren seine letzten Worte, bevor er am 23. Juni 2013 gestorben ist. In Daman Hur ist es der Tag der Sommersonnenwende und gleichzeitig auch des Orakels, dem Zelebrieren des Vollmondes. Für mich war es ein ziemlicher Schock, als ich gelesen habe, dass er gestorben ist. Ich konnte es gar nicht glauben. Habe ich doch nicht ganz ein Jahr vorher noch mit ihm gesprochen. Falcos Werk ist sichtbar, seine Vision. Circa 30 Bücher in verschiedenen Sprachen gibt es von ihm. Seine Malerei mit Hunderten von Bildern, die in die ganze Welt verkauft wurden. Eine weitere Manifestation sind die Selfika, eine Disziplin, die in einer physischen Form, normalerweise mit Kupfer, die Möglichkeit bietet, mit seinem Besitzer vitale Energien auszutauschen. Aber das größte Meisterwerk sind die Tempel der Menschheit. Wahrscheinlich ist Daman Hur auch deshalb so bekannt geworden. Ein außergewöhnliches unterirdisches Kunstwerk, das als 8. Weltwunder bezeichnet wird von den internationalen Medien. Und weiter geht's mit den Tempeln der Menschheit, einem besonderen Kunstwerk. Als wir in Daman Hur angekommen sind, haben wir uns im Willkommenscenter angemeldet. Und von dort aus sind wir dann mit einer deutschsprachigen Führerin in das Haus geführt worden, in dem wir dann die 3 Nächte verbracht haben. Und am Abend sind wir dann immer eingeladen worden zum Essen. Also am Donnerstagabend und Freitagabend, Samstagabend haben wir dann selber uns versorgt. Und da sind wir dann eben immer eingeladen gewesen zum Essen in so einer Gemeinschaft, die also da in diesem Willkommenscenter, weil, wie soll ich das jetzt erklären? Also diese Gemeinschaften, die sind jetzt nicht alle so auf einen Punkt fixiert, also das verteilt sich da einfach so über das ganze Land. Und wir waren dann eben in diesem Willkommenscenter. In der Gemeinschaft, und da ist es dann eben auch so, dass dort jeder alles macht, und ja, die Aufgaben, die werden immer gewechselt, also jeden Tag, und da gibt's auch überhaupt keinen Stress. Und es funktioniert sogar bei den Jugendlichen, die ja jetzt auch ihre eigene Gemeinschaft haben. Und die tun dann auch Rasenmähen oder eben die das Unkraut tupfen und wie auch immer. Also das ist wirklich eine tolle Sache, ja, wie das so schön zusammen funktioniert, gell? Ja, und am nächsten Tag, da hatten wir dann die Führung eben in den Tempeln der Menschheit. Am Freitag war das dann, und am Samstag hatten wir dann eben nochmal eine Meditation in den Tempeln der Menschheit. Aber jetzt fangen wir erstmal eben an mit dem ersten Tag dann, wo wir die Tempel dann das erste Mal betreten durften. Und wir sind dann eben wieder zu dem Willkommenscenter gegangen und sind da abgeholt worden und sind dann zu den Tempeln gefahren worden. Und da könnt ihr schon hören, dass man da nicht einfach so hinspazieren kann zu den Tempeln. Also da wird man dann hingebracht. Und der Weg zu den Tempeln, Da geht es den Berg schon sehr steil rauf und es sind solche Serpentinen, dass es eben teilweise wirklich so ist, dass unsere Führerin erstmal rückwärts fahren musste, um überhaupt um die Kurve zu kommen. Also ich hätte da jetzt nicht unbedingt mit dem Auto fahren wollen, bin ich ganz ehrlich. Und als wir dann da oben angekommen sind, da hast du erstmal gestaunt, weil von außen ist da überhaupt nichts sichtbar gewesen. Das war so eine Schuppentür, kann man eigentlich sagen. So mehr hast du da nicht so großartig gesehen. Aber was eben hinter dieser Tür steckt, hinter dieser einfachen Tür, das haben wir dann schon gleich gemerkt. Also wir sind dann eben durch diese einfache Holztür gegangen und dann sind wir da so schmale Gänge entlang gelaufen. Und von diese schmale Gänge, die führen dann eben in diese verschiedenen Säle von diesem Tempel. Und allein würde ich jetzt da drin auch nicht gerade rumlaufen wollen, weil da hätte ich mich dann vielleicht verlaufen. Weil das eben schon ein ziemliches Labyrinth von Gängen und auch geheimen Türen ist. Und es gibt auch einen Aufzug sogar, also 3 Stockwerke sind in diesem Tempel. Also dann kann man sich vielleicht mal so ein bisschen vorstellen, wie riesig das alles ist. Entschuldigung. Und diese große Anlage, die wurde komplett von Hand ins Innere des Bergs gegraben. Und da, also man sieht da auch Bilder eben auf der Homepage, da standen die so in Reih und Glied nebeneinander und das ist halt immer, da hat man immer den Eimer weitergegeben zum anderen, wenn der Eimer dann halt voll war, Frau, so. So ging das, so haben die diesen Berg ausgegraben. Kann man sich gar nicht vorstellen, gell? Und es gibt eben 8 Hallen. Und das sind die Säle des Wassers und dann der Saal der Erde, also der hat 2, da gibt es 2 Säle im Tempel der Erde. Dann die Sphärenkugeln und der Saal der Spiegel, der Saal der Metalle und der blaue Tempel und das Labyrinth. Und gestaltet sind die eben, wie gesagt, mit kunstvollem Mosaik, Buntglas, Skulpturen, Wandmalereien und anderen Kunstwerken. Also es ist wirklich gigantisch, wenn man das sieht. Und der Tempel, der dient der Erweckung des göttlichen Funkens, der in jedem Menschen wohnt. Und wenn man in diesen Sälen ist, also ja, jeder empfindet es natürlich anders. Das ist je nachdem, wie man dann halt auch die Energie spürt. Aber da stehst du dann drin und fängst plötzlich an zum Heulen und weiß gar nicht warum. Aber die Tränen, die laufen wie so ein Sturzbach. Also das ist schon unwahrscheinlich. Also es macht schon was mit einem. Und im Jahr 1978, noch bevor irgendjemand in Damanhur lebte, gestalteten die Damanhurianer schon Wände und Decken des ersten Saales in den Tempeln der Menschheit. Und hierfür wurden die ersten Glasmalerei, Mosaik und Malereiwerkstätten erschaffen und spielen seither eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Tempel. Ja, und die Damanhur hat dann eben auch viele Hektar Wald gekauft, die unter jahrzehntelanger intensiver Ausbeutung durch die Vorbesitzer gelitten haben. Und in der Philosophie Damanhurs ist ein Wald ein magischer Ort, an dem sich die Komplexität des Lebens in eine harmonische Vernetzung vieler Lebensformen der Tier-, Pflanzen- und feinstofflichen Existenz Ausdruck verschafft. So haben die Bürger von Damanhur zum Beispiel einen riesigen Kastanienwald durch phytotherapeutische Maßnahmen vom Dickicht zum Wald mit hohem Baumbestand saniert und geheilt. Zwischenzeitlich wurden wieder zahlreiche Pflanzenarten eingeführt. Der heilige Waldtempel bietet viel Platz für Meditation in Kontakt mit der Natur. Mit farbig bemalten Steinen wurden viele Wege in Form von Spiralen und Labyrinthen geschaffen, die sich über mehrere Kilometer zwischen den Bäumen und der Umgebung erstrecken. Und sie haben auch verschiedene Funktionen. Sie sind mit den synchronischen Linien verbunden, deren Knotenpunkt die Tempel der Menschheit umfasst. Und jedes Mal bei Vollmond findet dort das Ritual eben statt, wo ich vorhin schon erzählt habe, wo Falco gestorben ist. Da haben sie das ja auch gehabt, dieses Ritual. Da kann man eben auch hingehen, das bieten sie auch an, dass man da eben auch dran teilnehmen kann. Und seit 2014 ist eben der Heilige Waldtempel eine Erweiterung der Tempel der Menschheit. Und die Damanhurianer, die sagen das dann so in poetischer Form, sehen die das eben so, dass die Bäume des Waldes die Haare der unterirdischen Tempel sind. Und nicht nur als Metapher, sondern auch dank der energetischen Verbindung zwischen den beiden heiligen Orten. Es gibt auch eine Gemeinschaft, die in dem Wald in Baumhäusern wohnt, und die Wohnungen in den Bäumen, die sind mit Hängebrücken verbunden. Also da sind wir auch gewesen. Und ich habe ja schon ein bisschen Höhenangst, da war das für mich gar nicht so ganz einfach, über diese wackelige Brücken da zum Laufen. Aber da spielt sich dann eben alles oben in den Bäumen ab. Und die haben da richtig tolle Wohnungen, und die haben dort auch fließend warm Wasser, die haben dort auch Elektrizität. Aber ansonsten ist eben wirklich alles dort vom Wald verwendet worden. Auch diese Wände und so sieht man, das haben sie dann mit so Ästchen verziert, also ist richtig schön. Und dort sind wir dann eben auch in den Genuss gekommen von der Pflanzenmusik. Und in Damanhur, die haben sie so eine Technologie entwickelt, die es den Pflanzen ermöglicht, sich mit Tönen auszudrücken. Es wird über elektromagnetische Veränderungen auf der Oberfläche der Blätter und in den Wurzeln der Pflanze über einen Synthesizer in Musik transformiert. Also ich habe da auch schon mal davon erzählt. Und es ist witzig, also immer auch, wenn dann irgendwie jemand anderer in die Nähe gekommen ist von dieser Pflanze, dann hat sich die Melodie auch verändert von dieser Pflanze, und sie hat uns dann irgendwas erzählt, und dann hat es plötzlich so einen eigenartigen Laut abgegeben, diese Pflanze, und dann hat sie gelacht und hat gemeint, ja, das ist jetzt was, wo sie noch nicht gehört hat, das ist was Neues. Und jetzt muss ich mich ein bisschen turteln, weil ich habe nämlich noch ganz viel, wo ich euch erzählen will. Nämlich die Damanhurianer, die sehen den Planet Erde als ein lebendiges Wesen, das es zu respektieren gilt. Und dieses Prinzip setzen sie auch mit großer Aufmerksamkeit der Umwelt gegenüber und der ökologischen Entwicklung um. Und das Erlangen von energetischer Selbstversorgung sowie die biologische Landwirtschaft und die Selbstversorgung mit Essen ist eins der wichtigsten Ziele in Damanhur. Und derzeit wird 70% der Versorgung mit Warmwasser der Sonnenkollektion abgedeckt und 35% der Elektrizität durch Photovoltaikanlagen und 90% der Heizung durch Versorgung mit Holz aus der Waldpflege. Ja, das ist eine gute Sache. So bleibt der Wald ordentlich und man kann Energie sparen und muss keine Bäume abholzen. 35% der Damanhurianer benutzen mit Biodiesel betriebene Autos. Es gibt auch eine eigene Tankstelle in Damanhur. Und 40% der Autos fahren Erdgas oder LPG. Und ebenso sind momentan ca. 50% des Bedarfs an Lebensmitteln gedeckt, weil die Föderation betreibt Schweine-, Rinder- und Fischzucht, produziert Gemüse, Obst, Milch, Käse, Öl, Getreide und Backprodukte sowie Wein und Honig. Und da gibt's jetzt auch einen Laden, Tentaki heißt der, seit 1998. Das ist der erste Verkaufsstelle gewesen von den biologischen Produkten. Und alle Produkte, die zum Verkauf angeboten werden, durchlaufen zuvor das Analyselabor Damanhurs, um sicherzugehen, dass sie nicht gentechnisch behandelt worden sind. So, jetzt habe ich gerade einen ziemlichen Hänger gehabt, gell? Naja, also geht's manchmal. Die Bürger der Föderation haben über 60 Wirtschafts- und Dienstleistungszentren oder Unternehmen ins Leben gerufen. Die haben auch eine eigene Baufirma, und die bauen sehr ökologisch. Also da wird ein Haus gebaut, nur ökologisch. Finde ich gigantisch. Und die meisten sind Kooperationen in Genossenschaften und die mit ihrem Prüfzeichen für die Qualität der Produkte stehen, die nach ethischen und ökologischen Prinzipien hergestellt werden. Und die Selfica, die eine von Falco Tarasco in den ersten Jahren in Damanhur eingeführtes Forschungsgebiet, das seither von den Damanhurianern weiterentwickelt wird. Die Selfica ermöglicht es, vitale, intelligente Energien zu konzentrieren und auszurichten, die aus anderen Realitätsebenen stammen und die mittels spiralförmiger Objekte aus Metallen, Farben, speziellen Tinten und Mineralien wirksam werden. Diese Objekte sind dieselbe, die als Träger intelligenter Energie verschiedene Ebenen der Existenz miteinander verbinden können. Es gibt sehr einfache und auch komplexe Selfe, verschiedenste Formen, Armreife, Ringe und andere Objekte mit unterschiedlichen Funktionen, wie zum Beispiel Schutz der Aura, Stärkung des Immunsystems etc. Selfische Bilder sind Mandalas für die persönliche Meditation. Andere hochkomplexe Selfie können mehrere Funktionen gleichzeitig ausführen. Und die Föderation hat auch interne Schulen von der Krippe bis zur 8. Klasse. Und die Erziehung der Kinder ist ihnen besonders wichtig. Ihr Ausbildungsweg ist bewusst ausgewählt und seiner Zeit voraus. Zur gleichen Zeit garantiert er die vom italienischen Staat geforderte Schulbildung. Genauso wichtig ist die kontinuierliche Ausbildung der Erwachsenen. Die Föderation hat eine freie Universität, welche Kurse und experimentelle Studienaufenthalte anbietet, die offen sind für den Gedankenaustausch mit Forscher und Forscherinnen aus der ganzen Welt. Ja, und dann habe ich euch ja auch schon gesagt, dass sie ein eigenes Währungssystem haben, nämlich der Credito. Und er hat eben das Ziel, eine neue Art von Wirtschaft zu entwickeln, die auf den ethischen Werten der Zusammenarbeit und Solidarität basieren. Und die soziale und politische Verpflichtung, da Manhurs Bürger haben viele Vereine gegründet, die dank des konstanten sozialen und ethischen Engagements ihrer Mitglieder von der italienischen Regierung wegen der Funktion der sozialen Förderung anerkannt wurden. Die spirituelle und soziale Erfahrung der Manhurs basiert auf vier Hauptpfeilern. Gemeinsam bilden sie einen vollständigen und dynamischen Weg, der sowohl das kollektive Wachstum der Föderation als auch das seiner Bürger ermöglicht. Die Kompetenzbereiche der vier Körper sind unterschiedlich und dennoch ergänzen sie sich einander. In der Geschichte der Manhurs spricht man von einer Geburt dieser elementaren Pfeiler einer Reihenfolge, in der die vier Körper entstanden sind. Erstens die Meditationsschule, die alle Bereiche der Geistesforschung umfasst. Zweitens der soziale Körper, der das Gemeinschaftsleben regelt. Drittens das Spiel des Lebens, stimuliert und fördert den Wert der Veränderung. Viertens das Teneraclato, das einen persönlichen Weg der inneren Transformation fördert. Ja, das war jetzt ganz schön viel Zeug, wo ich euch erzählt habe über der Manhur. Ihr könnt es euch aber auch auf der Homepage natürlich angucken. Da steht ganz arg viel. Also man kann wirklich, es gibt eine deutsche Homepage, da kann man eben ganz arg viel lesen. Also es war noch vor ein paar Jahren, wo ich eben damals nach der Manhur bin, da war das noch nicht so ausgeweitet, diese deutsche Homepage. Aber jetzt steht da ganz arg viel drin. Man kann da echt sich gut informieren. Und wie gesagt, die bieten auch sehr viele Kurse dort an und man hat sehr viele Möglichkeiten. Man kann einfach auch mal in so einer Gemeinschaft eine Zeit verbringen, ob das jetzt ein Monat ist oder zwei Wochen oder so. Also man kann da Urlaub machen quasi und mal zwei Wochen in so einer Gemeinschaft leben und da mitarbeiten, sehen, wie sich sowas anfühlt, wie sowas ist. Und man kann dann eben auch zu diesem Vollmondritual, diesen Orakeln gehen, also das sind dann immer mehrere, die da orakeln, also das ist sicher eine sehr interessante Sache. Wie gesagt, man sollte wenigstens eben Deutsch oder Englisch verstehen, das wäre ganz von Vorteil, aber es gibt auch deutschsprachige Leute dort, auch eine Führung in Deutsch. Und ja, es ist jemand da, der jetzt eine Frage stellt, gut.
Weiß nicht, also magst du das Mikrofon anmachen? Ich habe mir das nur... Ja? Ich habe mir das nur gerade die letzten 10, 15 Minuten angehört und habe davon noch nie gehört. Damanhur ist eine Stadt.
Das ist eine Föderation.
Eine Föderation. Das bedeutet aber, dass es ist ein Ort, der heißt Damanhur, nicht ein Mensch.
Ja, richtig? Es ist ein Ort, genau. Ein Ort. Diese ganze Gemeinschaft. Ja.
In Italien. Ja. Okay. Und wenn man da Urlaub macht, dann macht man keinen Urlaub, sondern man arbeitet dort. Man fügt sich da so ein bisschen ein.
Ja, man kann aber auch Urlaub machen. Also es gibt da viele Möglichkeiten, was man da machen kann.
Das habe ich noch nicht ganz verstanden, dieses Credito.
Crédito, das ist ein eigenes Währungssystem dort.
Ja, ja. Wie funktioniert denn das, weißt du das?
Ja, die haben da halt, die zahlen da mit dem Kredito. Das ist wie, es gibt ja hier auch, bei uns gibt es ja auch diesen Donautaler und so, da gibt es ja auch so eigenes Währungssystem innerhalb von manchen Gemeinschaften, von manchen Städten.
Gehört.
Echt? Hast du nie gehört?
Deswegen frage ich.
Ja, also. Ja, doch, das ist schon, also du tust da bei diesem Geld, ist es dann einfach so, dass du, dass das auch immer im Umlauf ist und du zahlst dann halt mit diesem Geld, wenn du dort bist. Du kannst aber auch mit Lire gibt es ja jetzt nicht mehr, Euro dann halt zahlen und so. Also du kannst halt mit diesem Geld nicht außerhalb bezahlen. Du kannst nur innerhalb von diesen Gemeinschaften von Damanhur zahlen.
Und warum ist das überhaupt eingeführt worden?
Ich habe das vorhin alles schon
gesagt. Entschuldige. Nein, okay. Alles klar, dann lasse ich dich einfach mal weitermachen.
Du, es ist sehr umfangreich. Lese es einfach nach.
Okay. Ja, na klar, kein Problem. Ja. Ich habe gedacht, ich frage einfach mal so ein paar Geschichten, die mir gerade aufgefallen sind.
Ja, bist jetzt eben ein bisschen zu spät reingekommen, gell? Aber ja, es ist eben, habe ich ja gesagt, Ziel war eben eine neue Art von Wirtschaft zu entwickeln, die eben auf den ethischen Werten der Zusammenarbeit und Solidarität basiert. Also das ist denen einfach ganz wichtig.
Was ich nicht ganz verstanden habe. Eine Frage darf ich noch stellen?
Ja.
Ist okay. Der Zusammenhang zwischen Menschen und Planet, das habe ich nicht so ganz verstanden. Weil der Planet, naja, wie soll ich sagen, der Planet ist, möglicherweise kann man das als energetisches oder als lebendiges Wesen sehen.
Mhm.
Aber der Mensch ist ja ein Teil dessen.
Ja.
Und auch das, was der Mensch macht, egal was er tut, wirklich tatsächlich ganz egal was er tut, ist Teil dieses Planetens. Das bedeutet, selbst wenn er den Regenwald abholzt und Tiere tötet oder furchtbare Dinge tut, ist das ein Prozess, den der Planet einschließt. Ja.
Ja, deshalb heißt ja nicht, dass man es tun muss, oder?
Nee, also es gibt natürlich zwei verschiedene Geschichten. Ja. Einmal für den Menschen einen Raum weiterhin, einen Lebensraum weiterhin zu generieren. Ja. Das ist natürlich dann kontraproduktiv, wenn man das macht, was wir gerade machen. So, ja. Aber der Planet, den interessiert das nicht. Der Planet ist auch in 1000 Millionen Jahren noch da. Vielleicht.
Ja, gut. Also für sie ist es einfach wichtig, diese Verbindung mit Mutter Erde oder eben dort eben auch das Leben zu sehen.
Mhm. Also es ist eher was Religiöses fast, oder?
Nein, nichts Religiöses. Es ist spirituell einfach.
Mhm.
Es ist eine spirituelle Föderation.
Mhm.
Ja. Und für sie ist halt sie sehen halt, dass man mit allem verbunden ist. Jeder ist mit jedem und mit allem verbunden. Und für sie ist eben ein Baum ein Lebewesen, genauso wie ein Stein. Und da wird das nicht getrennt.
Ja, also das ist ja keine neue Erfindung. Das ist eigentlich eine alte Geschichte.
Ja, oder? Klar, es ist eine alte Geschichte. Aber sie leben es eben auch, verstehst du? Es reden ganz viele drüber, aber sie leben es einfach. Und das finde ich so gigantisch.
Mhm.
Sie leben es einfach.
Ich glaube, ich fände es schwierig, das zu machen. Aber ich
finde
es nicht uninteressant.
Aber man sieht, dass es machbar ist.
Mhm. Habe ich dich jetzt total aus deinem Fluss rausgebracht?
Nein, du hast mich jetzt nicht aus meinem Fluss rausgebracht, weil wir sind jetzt eben auch schon am Ende angelangt mit der Lila-Stunde.